In dieser Folge haben wir das Interview leider nicht so geführt, wie wir es hätten tun sollen. In der Beziehung handelt es sich um eine co-abhängige Beziehung und das haben wir weder benannt noch richtig thematisiert. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Falls ihr Angehörige habt, die suchtmittelabhängig sind, dann wendet euch bitte an eine Drogenberatung oder an andere Stellen, um herauszufinden, wie ihr richtig damit umgehen sollt. Es ist immer ein schmaler Grat im Umgang. Man muss gucken, dass man den Konsum nicht noch befeuert oder sich selber zu sehr schadet. Ich hoffe, ihr könnt die Folge trotzdem genießen. Vielen Dank und bleibt sauber.
Sucht und süchtig.
Da sind wir wieder. Sucht und süchtig ist in eurem Ohr, egal wo ihr seid, auf dem Fahrrad, beim Joggen, im Bett, beim Frühstück. Hier ist Hagen und vor mir sitzt wie immer John.
Ja, hi Hagen, schönen Tag. Und wir haben auch noch jemanden hier sitzen. Und zwar Katja. Herzlich willkommen, Katja.
Danke.
Genau, Katja ist heute unser Gast und bevor wir aber zu dir kommen und bevor du dich kurz vorstellst, muss ich was loswerden, bevor wir alles andere sagen. Ich muss mal noch was loswerden und zwar, ich kann manchmal aus verschiedenen Gründen nicht so gut schlafen und der eine ist, dass ich glaube, ich habe nicht mehr alle auf der Uhr, die ich nach Geld gefragt habe. Also ich habe manchmal teilweise mein Telefonbuch durchgescrollt, wen habe ich noch nicht nach Geld gefragt und ich wollte eigentlich nur mal sagen, wenn ihr jemand da draußen hört und ich habe euch mal nachts eine Nachricht geschrieben und eine wilde Geschichte erzählt, dann tut mir das tierisch leid und schreibt mir bitte eine Nachricht. Ich bekomme zwar im Moment Hartz IV und wohne im betreuten Wohnen, aber ich habe vor, mein Leben auf die Kette zu kriegen und ich meine das gerade ganz ernst hier. Wenn ich jemand noch Geld schulde, bitte sagt mir Bescheid und ich finde eine Lösung.
Ist jetzt keine Einladung an irgendwelche fremden Leute, Hagen einfach auf Instagram anzuschreiben.
Nee, das ist wirklich brutal ernst gemeint. Weil ich versuche Leute anzurufen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich wollte das hier auch mal gesagt haben und das, ich wollte dieses Forum hier tatsächlich mal nutzen, um das auszusprechen. Habt bitte Verständnis, ihr beide. Aber das lag mir auf dem Herzen heute.
Ja, du, selbstverständlich. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Mhm. Auch bei mir gibt's noch, ich habe zum Glück, glaube ich, alle auf dem Schirm.
Ja, hast du bei allen gemeldet
aber,
schon, oder?
Ja, noch nicht bei allen gemeldet, aber es sind mir alle klar, wo ich noch was abgeben muss. Aber es zieht sich ganz schön lange hin, war da aufzuräumen, diesen ganzen Mist, den man über Jahre lang verzapft hat. Ja. Das dauert schon.
Schulden, Katja, hast du welche als nicht-süchtige Person?
Ich habe zum Glück keine Schulden, aber es gibt Leute, die bei mir Schulden haben.
Aha.
Und tatsächlich durch die Suchterkrankung von meinem Partner muss ich tatsächlich jeden Monat sein Geld so schnell wie möglich von der Bank abholen, weil sonst ist das Bankkonto leer. Und wir haben auch noch nicht rausgefunden, wer hat überhaupt die Möglichkeit, da noch zuzugreifen und wem schuldet Geld.
Ja, ich kenne das ja natürlich auch. Übrigens spannend, du hast das gerade schon erwähnt, du bist Angehöriger eines Süchtigen. Stell dich doch vielleicht kurz vor, was du mit der Sucht zu tun hast, außer dass du Angehörige bist und
Hi, ich bin Katja. Genau, ich bin Katja. Ich bin seit 4,5 Jahren mit einem wundervollen Menschen zusammen, der leider aber kokainabhängig ist und immer wieder sehr schlimme Phasen hat, die ich natürlich mitlebe und zum Glück bis jetzt auch noch nie darüber nachgedacht habe, das Weite zu suchen, weil er einfach neben dem, dass er kokainabhängig ist, ein sehr, sehr schöner, kluger, einfühlsamer, lustiger, cooler Mensch ist. Das will ich auch mal festhalten. Das ist das, was ich sehe. Und meine Kindheit war viel mit Sucht in meiner Familie. Ich selber habe tatsächlich durch diese Kindheit auch eine Sucht entwickelt in Form einer Magersucht, die mir das Verständnis gibt, Sucht zu verstehen. Mhm. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren in Havelhöhe. Das ist eine anthroposophische Klinik, das mein zweites Zuhause ist und was mir auch immer die Möglichkeit gibt, egal wie schlimm es bei uns zu Hause ist, durch die Abhängigkeit meines Partners, gibt das mir den besten Halt. Also dort bin ich aufgehoben und dort habe ich immer einen Ort, wo ich Luft und Kraft tanken kann.
Als was arbeitest du da?
Als Ernährungswissenschaftlerin, da habe ich mich auf die Onkologie spezialisiert, weil wir haben die meisten Patienten bei uns sind onkologische Patienten und das Krasse dabei ist ja, ich arbeite jeden Tag mit Menschen, die nicht mehr fähig sind, ihr Leben zu organisieren, was jetzt bedeutet, sie sind in einer Situation, der sie ausgeliefert sind, was ihr Leben angeht und was die Absehbarkeit ihres Lebens angeht. Danach gehe ich in eine Suchtrehabilitation, wo ich auch arbeite, mit Menschen, die durch die Sucht mit ihrem Leben spielen. Und die meisten dort haben Suizidversuche. Mein Freund hatte Suizidversuche, wo man auch ganz klar sieht, wie furchtbar dieses Leben als Suchterkrankter ist und wie schlimm das auszuhalten ist, wenn man wirklich suchtkrank ist und nicht sagt, ich gehe jetzt auf eine Party und schmeiß mir ein bisschen GBL oder was rein und dann ist mein Leben perfekt. Das hat ja ganz andere Dinge, die man da erlebt.
Und seit wie vielen Jahren arbeitest du jetzt auch mit Süchtigen?
Tatsächlich bestimmt seit 12 Jahren. Mhm. Ich war lange in einer Suchtklinik, da wo ich auch meinen Partner kennengelernt habe. Dort habe ich dann aufgehört aufgrund von meinem Partner und was ich auch nie bereut habe, dass ich mich eher für ihn entschieden habe und nicht für die Arbeit dort. Nochmal für alle, man darf natürlicherweise keine Beziehung mit einem Rehabilitanten haben, wenn man da arbeitet. Ja. Und deswegen musste ich mich da entscheiden, was auch eine gute Entscheidung war. Und jetzt aktuell arbeite ich seit vielen Jahren wieder in zwei anderen Einrichtungen für Suchtrehabilitation.
Schön, dass du da bist, Katja. Wir freuen uns.
Ja, danke. Freuen uns, ja, ganz genau. Ich habe direkt mal eine Frage und zwar war dir ja, als du deinen Partner kennengelernt hast und du kennst dich ja sehr gut mit Sucht aus und dir war ja bewusst sozusagen, was in irgendeiner Form auf dich zukommt. Was sind denn
nicht
so...
Ganz, tatsächlich. Nicht ganz.
Was waren so, oder was würdest du sagen, sind die Ängste einer Person, die nicht abhängig ist, wenn man in eine Partnerschaft geht mit jemandem, der süchtig ist, beziehungsweise halt dann substanzgebunden ist?
Also tatsächlich, ich habe da nachgedacht auf dem Weg, wo ich hierher gekommen bin und es gibt in unserer Beziehung verschiedene Etappen. Als wir uns kennengelernt haben, war ich total naiv und habe gedacht, okay, wir rocken das jetzt, weil er ist ja in einer Suchteinrichtung und er ist auch jemand, der mega klug und alle um Finger wickelt und einfach in den Raum kommt und alle sind auf ihn gebannt und also er hat ganz spezielle Fähigkeiten, die Leute so um sich zu scharen. So.
Und dazu kommt ja auch dann die Liebe zwischen euch und das Gefühl,
genau.
Man schafft das zusammen.
Und er ist cool und ich habe gedacht, boah, und er kann gut Graffiti sprühen und das wird alles perfekt und so. Und danach, nach der Einrichtung ist er dann ins betreute Wohnen gegangen. Das war auch noch sehr cool, weil er da natürlich sauber geblieben ist, solange er da gewohnt hat. Und da ist eigentlich unsere Beziehung gewachsen. Und ich glaube, das war auch wichtig, weil wäre er sofort rückfällig geworden, hätte ich diese Basis und die Schönheit dieses Menschen gar nicht so kennenlernen können, die mich jetzt festigt und an die ich glaube. Und ich will einfach nicht, dass die Beziehung an ein blödes Kokainpulver verloren geht. Ich halte irgendwie daran fest, auch wenn mir ganz viele sagen, ey Katja, du bist inzwischen co-abhängig und du musst das beenden, weil das wird eine Katastrophe werden.
Also hast du aber dann den Rückfall, so den gab es ja dann?
Den gab es, ich habe das erst gar nicht mitbekommen, weil
wurde sofort gelogen von seiner Seite?
Sofort, natürlich. Also ich habe das tatsächlich nach dieser Einrichtung oder nach diesem betreuten Wohnen ist er dann leider in sein Kiez zurück und in die Wohnung von seiner Mutter, weil er keine andere Wohnung mit seinem Freund gefunden hat. Und das war eine Katastrophe. In der Wohnung, wo er seinen Suizidversuch gemacht hat, in der Wohnung, wo er konsumiert hat. Ja. Klar, wir haben die schön gemacht und so. Und dort Also jeder hat ihm suggeriert, seine ganzen Therapeuten, wir dürfen nicht zusammenziehen, weil er muss erstmal sein eigenes Leben leben. Sonst, genau. Auf jeden Fall hatten wir dann, habe ich gar nicht so mitgekriegt, hatten wir tatsächlich er hat so ein Doppelleben geführt. Wir haben uns gesehen, aber ich habe gar nicht mitgekriegt, warum nur ein paar Stunden.
Kommt mir alles auch sehr bekannt vor.
Und dann war er weg und dann war er aber tatsächlich auch weg.
Ach so.
Also genau, und dann hat er...
Nicht erreichbar
oder einfach... klar hat mich dann kurz angerufen. Damals habe ich inzwischen tatsächlich, bin ich so mit ihm verbunden, ich höre an seiner Stimme und seiner Stimmlage, an die Worte, wie er wählt, wenn er Suchtdruck hat. Ich höre, wenn er schon was konsumiert hat und ich höre, wenn es ihm gut geht. Hm. Ich sehe an seiner Körpersprache...
Ja.
Wenn er Suchtdruck hat, ich merke in unserer Wohnung, wenn er mir jetzt gleich sagen wird, er geht raus oder er sagt, ich hol mal Blättchen, und er kam dann tatsächlich immer wieder und meinte, ja, er braucht Geld, weil er hat Scheiße gebaut, oder er hat angerufen und hat gesagt, ich habe mein Geld verloren, ich war gerade auf der Bank und mein ganzes Gehalt ist weg und jetzt fehlen mir 700 Euro und Katja... So naiv wie sie ist, glaubt natürlich immer an das Beste. Und dann irgendwann kommt er später und sagt, er hat mich angelogen. Also das war so eine Phase, wo ich immer wieder geglaubt habe, okay, er hat einen Rückfall gebaut. Und
wann war denn das, als das erste Mal, als er dich so penetrant nach Geld belogen hat? Nach wie vielen Monaten?
Das war, also in diesem betreuten Wohn war er, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Okay. Und danach war es relativ schnell.
Okay.
Und tatsächlich habe ich aber immer wieder daran geglaubt, dass wenn er einen Rückfall hatte und so viel Geld ausgegeben hat und Geld gebraucht hat, dass er dann wieder die Kurve kriegt. Aber tatsächlich hat er einfach erst jeden Tag im Mauerpark abgehangen, hat jeden Tag gesprüht und hat jeden Tag konsumiert. Was ich natürlich nicht mitgekriegt habe und was ich natürlich mir immer Gedanken gemacht, ich hatte Ängste, was passiert da? Geht's ihm gut? Überlebt er das so? Und dann sind wir zusammengezogen, weil wir auch gedacht haben, oder er hat auch gedacht, okay, jetzt wird's besser, weil er aus dem Kiez rauskommt.
Den Plan hatte ich auch mal, ja.
Genau, und dann in Kreuzberg wohnt und nicht mehr irgendwie in der Nähe vom Mauerpark. Mhm. Und dann ging's für mich richtig schlimm los, weil ich natürlich alles komplett mitgekriegt habe. Also jeden Tag. Und also normalerweise hat er mir mal erzählt, dass wenn er Kokain genommen hat, braucht er einfach seine Joints, um runterzukommen und schlafen zu gehen, und sein Alkohol. Also die drei Sachen sind einfach seinem irgendwie das, was er braucht. Und in der Phase, wo wir dann zusammen gewohnt haben, dann ging es dann ein paar Wochen gut und dann ging das mit dem Kokain los. Und es gab bestimmt Wochen, wo ich 5 Tage nicht geschlafen habe, weil entweder er war nicht da und ich habe mir Sorgen gemacht, oder er war da und hatte Herzrasen und ist gefühlt mit seinem Selbstmitleid gleich gestorben.
Ja, das kenne ich alles.
Oder er war nur in der Wohnung rumrennen, und ich hatte tatsächlich Phasen, wo ich in meiner Arbeit dann am nächsten Tag ich war so übermüdet, dass ich so kurz Sekundenschlaf hatte und ich dann auch meinem Patienten eine Antwort gegeben hat, die gar nicht gepasst hat, sondern ich hatte in diesem Kurzschlaf was geträumt und habe dann darauf geantwortet, was aber überhaupt nicht, also es war sehr skurril. Ich kenne 5 Tage wach.
Es ist ein Verrückt, ohne Drogen. Weil, abgesehen vom Sprühen habe ich das Gefühl, du redest von mir.
Ja.
Ja, mit dem Herzrasen, Selbstmitleid, ich habe gerade das Gefühl, du beschreibst so meinen Alltag als Süchtiger der letzten Jahre.
Ja, ich kann auch total relaten. Ich finde es auch total spannend, also ganz verschiedene Punkte. Einmal finde ich es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass er dann auch zwischendurch aber zu dir kam und dir gesagt hätte, dass er dich angelogen hat. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch Strategie teilweise, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, um sich wieder anzunähern, wieder Vertrauen zu gewinnen.
Es tut einem ja auch leid.
Es tut einem auch leid, Moment. Genau, aber oft ist ja doch dann im Hinterkopf was, also ne, das ist ja eine ganz also spannende Situation.
Ja.
Worauf ich aber auch nochmal eingehen wollte, ist, weil ich das auch gut kenne, dass ich also total im Zustand zu Hause bin, nicht schlafen kann und dann neben meiner Frau liege und ich denke halt, sie schläft. Ich weiß nicht genau, ob sie geschlafen hat. Ne? Wahrscheinlich hat sie sich auch, lag sie auch oft wach und hat sich Sorgen gemacht, wenn ich da röchelnd neben ihr liege, Herz rast.
Ja.
Was geht denn da, also wenn man wirklich den Partner neben sich hat, und es ist ja dann einfach auch eine gefährliche Droge, so, da geht es ja um einiges. Was geht einem da durch den Kopf? So, das ist einfach mal aus der anderen Perspektive. Das würde mich wirklich interessieren.
Also natürlich habe ich Ängste, aber ich weiß, okay, das ist jetzt etwas, wo ich kann nicht ihn schnappen und nach Havelhöhe gehen, weil wenn er, erstens, weil...
Du meinst in einer Entgiftung zum Beispiel?
Nee, oder in die Notaufnahme, weil es ihm so schlecht geht, ja. Weil die sagen, okay, der muss nüchtern werden, that's it. Tatsächlich mache ich super viel mit mir selber aus, weil ich einmal, um ihn zu schützen, weil ich nicht möchte, dass jeder nur über ihn denkt, er ist eine Katastrophe, sondern einfach auch, um zu vermeiden, dass man mir sagt, verschwind aus diesem Leben und kümmere dich um dich. Weil natürlich diese Phasen, wo wir gut miteinander, oder wo er der ist, der er eigentlich ist, lustig, und wir haben schönen Alltag zusammen und wir lachen und er ist feinfühlig und trägt meine Tasche und holt mich ab und singt irgendwelche beschissenen Schlager übers Telefon, wenn es mir in der U-Bahn nicht gut geht, weil ich irgendwelche...
Die Phasen gibt es auch heute noch?
Die Phasen gibt es heute noch. Es sind natürlich wenig geworden. Und das andere überwiegt.
Weil ich glaube, ich war irgendwann später in meinen Beziehungen nicht mehr in der Lage, diese Sachen auszuführen, um noch teilweise ein guter Partner zu sein, dann zwischen den Konsumzeiten. Wenn man 3-4 Tage wach ist, dann gab es vielleicht mal einen halben Tag mittendrin im Druffsein, der war in Ordnung, wo ich dann die Wohnung geputzt habe oder so. Aber da muss ich kurz einhaken, weil ich glaube, ich war nicht mehr fähig für so empathische Dinge meinem Partner gegenüber. Also ich glaube, da hat so eine Art, fast eine Art Persönlichkeitsveränderung stattgefunden, weil ich so von Selbstmitleid, Scham, Schuldgefühlen, Druck, Suchtdruck, Beschaffungsängste, wie kriege ich was wieder ran, das war quasi der Hauptteil meines Lebens, so dass ich meinen Partner selber gar nicht mehr Liebe schenken konnte, obwohl ich ihn geliebt habe.
Also glücklicherweise gibt's das, wenig Tage, aber dieses, das andere überwiegt natürlich. Wenn ich nach Hause komme oder wenn ich auf dem Nachhauseweg bin, weiß ich nicht, was erwartet mich. Also es ist einfach, mein Leben ist dadurch sehr chaotisch geworden, weil ich nicht nur weiß, okay, ich komme nach Hause und ich bin da, sondern entweder da ist jemand oder er ist nicht da oder ich weiß nicht, wo er ist oder er ist zur Arbeit gegangen oder nicht. Was ein bisschen die ganze Sache verbessert ist, dass er mich gebeten hat, dass ich sein Geld einfach oder sein Verdienst verwalte. Das heißt, ich gehe sofort auf die Bank und hole sein Lohn, was er bei der Arbeit hat, ab, und er muss mich nach Geld fragen, wenn er sein Geld haben möchte. Dadurch werden die Rückfälle kleiner und nicht ganz so ausufernd. Jeder weiß, dass man ohne weiteres in einer Nacht bei Kokain, ich weiß nicht, was dann noch passiert, wir reden darüber nie. Manchmal mache ich mir natürlich auch Gedanken, gibt's da Frauen, welche Leute trifft er, wo ist er, was macht er gerade, warum stinkt er so, wenn er nach Hause kommt. Aber ohne weiteres sind da 1.000 Euro weg. So in einer Nacht.
Na, guter Inhalt, ne? Ja.
Und das passiert nicht mehr, weil meine Bankcard ist nicht mehr zugänglich. Mein Geld ist nicht mehr.
Also ich habe das auch gemacht. Er hat deine Bankkarte genommen und auch Geld abgehoben. Ne?
Ja, das ging einfach. Ich meine, wenn man, das prägt natürlich, wenn man irgendwie denkt, okay, wir essen gleich Abend zusammen, und dann sagt er, ich gehe noch schnell Blättchen holen, und kommt nicht zurück. Und dann denke ich, okay, warum, dann jeder Anruf, es wird ignoriert, und dann merkt man 2 Stunden später, fuck, ich muss mal gucken, was er mitgenommen hat, und dann ist halt die Bankkarte weg. Und dann, das war tatsächlich nur einmal, weil ich werde ja vorsichtig und ich lerne mit, aber dann habe ich die natürlich gesperrt, nachdem dann 1.000 Euro weg waren. Und ich will nochmal sagen, das ist nicht, sondern das ist einfach das Kokain. Es ist einfach, nichtsdestotrotz hat er doch tatsächlich versucht, nochmal was abzuheben, weil die Bankkarte war dann weg, eingezogen, weil ich den danach noch gesperrt hatte. Mhm. Und er kam dann nach Hause und meinte, er wollte mir Geld wieder einzahlen. Und deswegen ist die Bankkarte weg. Also es gibt immer so Verstrickungen, wo ich denke,
Gott, ja.
Ey, sag doch einfach die Wahrheit.
Das fällt einem so unglaublich schwer dann in dem Moment. Ja. Ich habe, glaube ich, in dem Moment nie die Wahrheit gesagt. Auch nicht, wenn, ich glaube, ich habe, wenn überhaupt, nur einen Teil der Wahrheit gesagt. Und auch nur dann, wenn es überhaupt nicht anders ging. Aber vielleicht auch nur wirklich 25% der Geschichte. Wenn maximal, ich war nicht in der Lage dazu, das macht mich heute auch oft noch sehr, sehr schlaflos, dass ich nie in der Lage war, offen zu kommunizieren zu diesem Zeitpunkt. Also da, wie ging dir das, John?
Du kennst natürlich auch genauso. Ich finde es immer ganz wichtig, auch für mich, mir klarzumachen, dass das nie mit boshaften Gedanken oder so geschieht. Also das ist jetzt kein Diebstahl, ich will dir was wegnehmen oder ich will mehr Besitz, so, sondern da ist der Suchtdruck dann in dem Moment, wo man sowas tut, so hoch. Und klar, man ist dafür selbst verantwortlich, aber jeder Süchtige kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Es gibt halt Momente, in denen man Dinge tut, wo man sich im Nachhinein so derart für schämt. So. Und auch diese Scham führt ja dann meistens noch auch wieder zu weiterem Konsum. Also es ist einfach dieses,
diese Krankheit. Ja, die Scham führt Krankheit, ja auch immer noch zu mehr Konsum.
Genau, und das ist einfach ein Muster, in dem man da drin ist. Und deshalb auch nochmal, wenn ihr, so wie Katja, Partner oder Bekannte oder so habt, die abhängig sind, gebt denen kein Geld oder schaut darauf eure Sachen. Das ist nicht boshaft, was da passiert, aber es ist für jeden Abhängigen eine große Hilfe, nicht leicht an Geld zu kommen.
Das stimmt.
Also eine Riesenhilfe sogar.
Ich habe halt manchmal, wenn ich so drüber nachdenke, warum mache ich das? Dann kommt mir natürlich schon der Gedanke, okay, wenn ich ihm das jetzt nicht gebe, dass ich vermeiden will, dass ihm was passiert. Weil ich weiß natürlich, weil wir nie darüber sprechen, wo er ist, mit welchen Leuten. Ich weiß, diese Welt ist nicht meine Welt. Und ich weiß, in dieser Welt gibt es auch viel Egoismus. Ich meine, er ist egoistisch, auch bei uns zu Hause. Kokainabhängige sind einfach, das ist eine egoistische Droge, muss man einfach so sagen. Und es geht nur ums eine. Und aber dann denke ich, bevor er irgendwie jemand was schuldet, und er kennt einfach so viele, weil er ist da aufgewachsen. Er ist aufgewachsen im Mauerpark und die sind einfach noch in diesem Mauerpark. Und ich will nicht, dass Beschaffungskriminalität betrieben wird. Ich will nicht, dass ihm irgendwas angetan wird, weil er irgendwo Schulden macht. Und dann denke ich, okay, was ist jetzt besser, ihm das zu geben oder ihn da selber das organisieren zu lassen? Ich weiß es tatsächlich manchmal nicht.
Sehr schwierig, ne? Da gibt es wahrscheinlich keine richtige Antwort. Also ich habe zum Beispiel teilweise auch Leute gefragt nach Geld, weil ich halt noch Schulden habe. In dem Moment hatte ich teilweise auch wirklich noch Schulden bei irgendwelchen Dealern. Und ich meine, das sind ja völlig dubiose Personen, bei denen man sich da irgendwie auch, bei denen man sich verschuldet. Ich finde, selbst wenn ich jetzt manchmal drüber nachdenke, man ruft ja teilweise, habe ich dann ja irgendein Taxi, also ein Koks-Taxi gerufen, wo ich die Leute nicht kenne. Das heißt, ich setze mich da in der Nacht in ein Auto mit irgendjemand Wildfremden, wo ich weiß, dass der kriminell ist, der wahrscheinlich auch eine scharfe Waffe oder was weiß ich dabei hat. Ne, man, also es kommt auf jeden Fall vor.
Boxt dir bei dem
genau Geld, so mit der Garantie den und was weiß ich, was da passieren kann. Ja, manchmal habe ich schon mein Perso abgegeben als Pfand.
Ah, ich auch
denke, wie bescheuert ist das? Ja, das ist echt, man geht ja da
Perso, Risiken ein. Perso, ich hätte am Ende gar keine Dokumente mehr.
Ja,
alle verpfändet.
Also und aber ich habe auch schon häufiger gehört dann von Leuten, wo es dann, und was jetzt ein bisschen hart klingt, aber ich finde es eigentlich total richtig, dann einfach so, ja, vielleicht musst du halt einfach mal auf die Fresse kriegen, so, dann leistest du dir vielleicht nichts mehr.
Ja.
So, das habe ich irgendwann zum Ende, dann hieß es dann so, du, ich gebe dir kein Geld und bist selber schuld. Mach halt, mach das nicht. Im Endeffekt habe ich immer irgendwie dann das doch bekommen. Also ich habe zum Glück jetzt noch nicht wegen Schulden irgendwann kassiert, aber es ist sehr, sehr schwer, da irgendwie draus zu lernen aus diesen Situationen. Außer man geht halt wirklich in eine Behandlung und geht diesen Weg der vernünftigen Genesung so und zahlt dann, wie wir jetzt auch noch, dann halt ewig lange noch vielleicht irgendwo Schulden ab.
Genau, also falls jemand Johns Stimme gerade erkennt, zu meiner Eingangsnachricht, dann bitte die Nachrichten an ihn, wenn da noch was sein sollte. Ich habe eine Frage, Katja, was du jetzt alles geschildert hast, kann ich hundertprozentig mit nachvollziehen. Aus meiner Perspektive, wie kannst du das jetzt nach den Jahren deiner Suchtkrankheit, deine Erfahrung jetzt persönlich mit der Sucht Verhältnis setzen zu deiner Arbeit in den Suchtkliniken und zu Süchtigen verschiedener Substanzen? Siehst du da ein Muster, ein Pattern? Sind das Geschichten, die du selber erlebt hast, die du auch immer wieder von aus den Geschichten der anderen Süchtigen hörst? Wie kannst du da mal so eine Verbindung schaffen zu deiner beruflichen Arbeit mit Süchtigen?
Ich liebe die Arbeit in diesen Reha-Einrichtungen und ich liebe die Arbeit mit den suchtkranken Menschen, weil ich immer wieder feststelle, was für Potenzial dahinter steckt und was für Schönheiten die auch mitbringen und Klugheiten und dass das nicht nur, okay, ich werde in eine Schublade gesteckt, was ja draußen oft passiert, egal ob die zum Amt gehen oder ob die Hartz IV beziehen oder zum Arzt, sobald das Wort fällt, ich bin drogenabhängig, ist man in einer Schublade und die meisten, die sich nicht irgendwie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, denken, Suchterkrankung ist immer Kriminalität, hat immer was mit Haft zu tun, hat immer was mit Verwahrlosung zu tun, aber das ist es einfach nicht. Und das will ich einfach jedem mitgeben in meiner Arbeit, dass die Dinge, die die sonst mitbringen, neben diesem Teil, dass diese Krankheit besteht, gibt's ja noch so viel mehr, was jeder mitbringt und so viel mehr, was den Menschen eigentlich ausmacht, als die Suchterkrankung. Das ist ja bei meinem Partner nicht anders, sonst würde ich ja das alles nicht durchstehen. Da würde ich schon lange gesagt haben, ey, ich hau ab. Aber nee, diese Schönheiten halten mich einfach da. Und dadurch, dass mein langer Lebenskampf, also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich selber nicht mehr wusste, wache ich am Morgen auf oder bin ich verhungert oder kann ich überhaupt den Tag mit 27 Kilo noch schaffen? Aber ja, es geht und ich versuche einfach dieser Gedanke in mir zu tragen, man muss sich einfach nur Mühe geben und man muss dranbleiben, egal wie lange der Weg geht, man wird ans Ziel kommen. So, und das hilft mir natürlich, mir hilft selber, diese Arbeit mit mir selber und diese Suchterkrankung leben und im Griff zu haben, hilft mir, dass ich weiß, jeder andere kann das auch schaffen. Wenn er nur will. Das ist die Frage, wenn er nur will.
Also siehst du Parallelen in den Geschichten, meine ich?
Den Menschen, mit denen ich arbeite, auf jeden Fall. Also ich sehe immer wieder die gleichen Dinge. Ich sehe immer wieder, wie schwierig es ist. Es ist einfach auch so leicht geworden. Gerade Dealer hat sich vor einem Jahr das Leben genommen. Was bedeutet, jetzt ist er auf irgendwas angewiesen. Er ist aufs Koks-Taxi angewiesen oder das, was er so kriegt unter der Hand mit den Leuten, aber er weiß nicht mehr, was das ist eigentlich. Und jetzt, wo wir telefoniert haben, als er im Countdown ist, hat er mir gesagt, obwohl er nur Kokain nimmt und THC, ist dieses, was alles in seinem Körper war, ist so viel anderes Zeugs, was man denkt, was hat das da zu tun? Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit, worauf ich raus will, dass es gibt hier in Berlin und auch in Deutschland wird super viel gemacht. Es gibt schöne Angebote, es wird viel geholfen. Aber wenn man es nicht schafft, so richtig Abschied zu nehmen und wenn man nicht komplett sich entschieden hat, ein sauberes Leben zu führen, ist es schwierig.
Ich würde auch sagen, es ist, weil ich spüre das ja gerade, diese Abstinenzentscheidung.
Ja.
Ne, die habe ich nach meinem letzten Rückfall auch getroffen. Dann, ich glaube, vorher hatte ich sie auch noch nicht perfekt getroffen, dann wäre es vielleicht auch nicht dazu gekommen. Also diese Entscheidung, sich selbst zu treffen, das ist natürlich nur ein Aspekt von der ganzen Sache, wie werde ich clean, wie kann ich clean leben. Aber ich merke, dass ich mir täglich diese Entscheidung auch manchmal auch sogar laut sage, so ey, ich möchte nicht mehr konsumieren und ich möchte clean leben.
Ja, diese Entscheidung musst du ja auch ständig neu treffen. Ne? Also ich hatte zum Beispiel jetzt gerade, also ich war gerade im Krankenhaus, bin gestern aus dem Krankenhaus raus, wurde operiert vor ein paar Tagen und da war es zum Beispiel eine Situation, die war wahnsinnig hart für mich und da ging es auch wieder für mich um eine neue Abstinenzentscheidung, die ich treffen musste, und zwar habe ich bei der OP-Vorbesprechung einen Fragebogen bekommen und da stand halt, war die Frage, welche Medikamente ich denn bekomme. Und ich bin ja nun leider Pregabalin abhängig, was ein Medikament ist, ein Nervenschmerzmittel. Und Und diesem Zettel, so, weil ich da bekommen habe, das war ja quasi eine Einladung wie eine Apotheke, wo es dann heißt, nimm dir was auch immer du brauchst. So,
also wir geben dir das dann. Du darfst es dann aufschreiben.
Ich durfte dann ein Medikament aufschreiben, die Dosis, und dann hätten die mir das halt sozusagen da während meines Krankenaufenthalts
regelmäßig gegeben. Und das ist so, das wird so gehandhabt.
Das scheint so zu sein, ja? Und da hätte ich halt alles eintragen können. Und ich wusste im Vorfeld, dass das passiert. Ich habe auch schon Respekt vor der Situation gehabt, aber mir war ja klar, gut, ich habe ja meine Abstinenzentscheidung und das ist halt klar, ich möchte clean leben. Aber wenn es dann wirklich soweit ist und dieser Zettel dann in meiner Hand ist, ja, habe ich erst, ich habe das Feld erst nicht ausgefüllt und habe die anderen Fragen beantwortet. Und dann bin ich wieder zurück nach dem Ausfüllen und habe dann doch halt Lyrica 300 Milligramm reingeschrieben, was halt Pregabalin ist in der Rauschdosis. Und da habe ich schnell wieder durchgestrichen und habe mir dann gesagt, nee, so, das geht nicht, du willst clean leben. Und habe plötzlich dann, also habe es dann ganz richtig wild durchgestrichen. Dann kamen, also kennt ihr dieses Gefühl, wenn Tränen von hinten in den Augen drücken? So, dann kam richtig so dieser Druck hinter meinen Augen und ich habe mich zum Kotzen gefühlt und es war richtig scheiße. Und ich habe einfach so diese Macht gespürt von der Abhängigkeit einfach. Mhm. Und ich war gar nicht so lange Pregabalin abhängig. Aber es war eine krasse Situation. Da bin ich schnell zur Schwester und habe ihr den Bogen gegeben, meinte, wissen Sie, ich bin süchtig, bitte nehmen Sie mir diesen Zettel weg. So, ich kann damit nicht umgehen.
Oh Mann, ja.
So, und habe ihr den gegeben, habe mich hingesetzt und kam, also Tränen liefen meine Augen runter und in dem Moment musste ich halt mir ganz klar nochmal immer wieder meinen Kopf hämmern, du willst clean bleiben, weil es echt krass war. Und es war, also das, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so nachvollziehen kann, das war eine richtig krasse Situation. Also ich war echt fertig mit den Nerven. Ich habe lauter Leute angeschrieben und war am Ende, aber hab's halt hinbekommen.
Ja, wir haben auch kurz telefoniert.
Genau,
ich war mega stolz auf dich, weil es war vor dir. Du hättest es 10 Minuten später haben können.
Genau, es war halt wirklich...
Und du hast es geschafft.
Ja. Aber man muss halt diese Entscheidung immer wieder neu treffen und wahrscheinlich auch.
Hat dich das jetzt stärker so gemacht, weiter. Dieser Moment irgendwie in irgendeiner Art?
Ja.
Der wirkt doch bestimmt bis jetzt.
Also auf jeden Fall. Es hat mich auf jeden Fall stärker gemacht. Es hätte auch, also natürlich im Kopf war dann auch klar, okay, ich eine Urinkontrolle, das klappt auch von der Urinkontrolle her, weil ich ja mehrere Tage da bin.
Oh und Gott, dann ja, wirklich, diese ganzen Gedanken.
Genau, und ohne dieses, also ich hätte, wäre diesem ganzen Schutzgerüst, was ich noch trage, hätte ich aus dem Weg gehen können. Und dass ich das geschafft habe, trotzdem clean zu bleiben, ist natürlich ein Riesenschritt für mich. Also das war, hat sich super angefühlt. Ich habe auch jede Menge sehr gutes Feedback bekommen, was auch übrigens immer super ist. Also wenn ihr Leute kennt, die gerade abstinent werden, gebt den Feedback. Und das tut sehr gut.
Ja, und ich sag's euch nochmal, ich bin richtig stolz, dass du es geschafft hast.
Ich auch.
Ja. Dankeschön.
Ja.
Ja, aber genau, also diese Entscheidung muss man ständig von neuem treffen. So, für immer.
Ja, eigentlich jeden Tag für heute. So, dann ist es am leichtesten gefühlt, ne?
Und ich glaube, was hilft, ist einfach einen guten Tag zu haben. Also durch die Kokainabhängigkeit, die ja schon sehr früh stattgefunden hat. Also ich glaube, mein Partner ist mit 14 das erste Mal Drogen genommen. Diese Entscheidung oder dieses frühe Anfangen zu konsumieren hat natürlich seine Klugheit und sein Potenzial, die er eigentlich in seinem Leben gehabt hätte, total eingeschränkt. Kein Schulabschluss, kein Abitur. Ohne Kokain wäre der ein grandioser Astrophysiker geworden, weil er kann dir Geschichten über das Weltall. Er weiß alle Atmosphären auf jedem Planeten. Er beschäftigt sich mit Quantentheorie. Er ist wirklich ein super kluger Mensch, aber durch das Kokain kann der das nicht erreichen. Er macht nicht das, was er eigentlich machen will. Und dann denkt er, okay, wie sieht mein Leben aus? Und dann bedeutet das, okay, ich muss in den Mauerpark, ich muss Graffiti machen. Und das bedeutet Konsum.
Was würdest du sagen, oder kannst du kurz einen Überblick geben, welche Substanzen dir in den Kliniken am meisten begegnen oder was für Leute da vom Altersdurchschnitt kommen? Wie siehst du die Entwicklung der Drogen von den Menschen, die leider, aber zum Glück in so eine Klinik kommen dann?
Cannabis und Alkohol ist immer weit verbreitet, auch als Zusatzkonsum. Kokain ist eine sehr verbreitete Droge, nicht mehr bei den jüngeren Menschen, da ist es eher GBL und GHB und sowas wie Benzos.
Was sind denn Benzos?
Benzos sind die gängigen Beruhigungsmittel, also es wie Lorazepam, Diazepam, sind lauter Tabletten, die leider auch noch relativ freudig von Ärzten verschrieben werden oft. Also bei Schlafstörungen etc. haben unheimlich hohes Abhängigkeitspotenzial. Okay. Und auch einen ganz, ganz heftigen Entzug. Also ein sehr gefährlicher Entzug, auch ein bisschen runterdosiert werden. Also Xanax zum Beispiel ist was in Amerika kursiert, was jetzt gerade viel mit dieser neuen Rap-Kultur unterwegs ist, sehr, sehr gefährlich. Und es gibt auch ganz viele Todesfälle, gerade in Verbindung mit Alkohol zusammen. Kommt es da schnell zum Atemstillstand und so. Also ziemlich schockierend, dass es gerade bei Jüngeren, dass sie so einen Anklang finden. Aber es halt wirkt nicht so gefährlich. Es sind halt Medikamente. Ne? Ja. Es ist halt kein weißes Pulver, was man zieht. Ja.
Tatsächlich schockiert mich das auch, gerade das mit dem GBL, aber weil ich auch so eine Geschichte habe, hat tatsächlich einmal aus Versehen 200 Milliliter GBL getrunken, weil er gedacht hat, bei seinem Dealer, das ist irgendwie irgendwas, also er wusste nicht, dass es GBL ist und hat sich das getrunken und hat dann natürlich gleich, die sind ausgeflippt, natürlich, man kann nicht die Polizei und den Krankenwagen holen, kann man natürlich nicht in so einer Wohnung, und er hat dann versucht zu erbrechen und ist dann nach Hause, und tatsächlich war es dann so, dass er zusammengebrochen ist und so an so einem Auto sich versucht hat festzuhalten, und ein Opa hat das gesehen aus dem Fenster, der nicht schlafen konnte, und hat gedacht, er möchte dieses Auto klauen und hat die Polizei gerufen, und das war seine Lebensrettung, sonst wäre er gestorben, weil er musste dann dreimal reanimiert werden und ist dann ins Krankenhaus gekommen, und das hat, glaube ich, da hat er ein halbes Jahr danach, hat er nicht konsumiert, weil das war ein sehr prägendes Erlebnis für ihn, aber das hat leider nicht lange angehalten. Also
GBL, wir hatten gerade einen GBL-Rückfall in der Einrichtung, wo ich mich befinde, und das war auch doch sehr schockierend, weil zwar jemand, der sonst sehr still war und also sehr, sehr unauffällig, und an dem Tag hatten ich und ein paar, wir haben schon ein Gespräch darüber, warum der denn heute plötzlich so freundlich ist. Und er kam irgendwie zu mir, ich hatte einen Wespenstich an der Hand und wollte sich den angucken und meinte, wünsche mir gute Besserung. Das war schon so ein bisschen auffällig. Und dann hat er offensichtlich aber nachdosiert, und zwar vorm Abendessen. Und kam dann beim Abendessen rein in den Speisesaal und hat angefangen, fast schon Leute Sachen von den Teller zu nehmen, hat sich dann hingesetzt, angefangen zu essen, dann viel Essen aus dem Mund, und plötzlich hat er mit dem Besteck auf den Tisch angefangen zu hauen, hat ins Leere gesprochen. Also es war richtig, es war sehr abschreckend, muss ich sagen. Er hat halt relativ hochdosiert in dem Moment, aber es auf jeden Fall auch nichts, also kein Spaß, und sehr leicht zu
überdosieren. Also die meisten Leute, die tatsächlich sterben, sind an GBL gestorben, weil der Umgang damit einfach so leichtsinnig passiert.
Ja. Genau, also auf diesen Chemsex-Partys ist es sehr beliebt, und da gibt es auch immer wieder irgendwelche krassen Horror-Stories, die
genau,
mit GBL zu tun haben.
Wir wollen hier warnen, ausdrücklich, vor dem Konsum. Durch Überkonsum kann man sterben. Meine letzte Therapeutin hat immer gesagt, wenn man diese Krankheit nicht behandelt, wird man sterben, früher oder später. Das hatten wir auch schon oft thematisiert. Ich will auch nochmal einen Schwerpunkt kurz setzen auf einen moralischen Verfall, den ich bei meinem Konsum festgestellt habe. Ich habe schon öfter davon geredet, dass ich mich hier und da moralisch fragwürdig verhalten habe. Und es gibt irgendwie auch so ein paar Sachen, wo ich im Laufe der Zeit feststellen muss, dass der Konsumzeitraum meine Persönlichkeit teilweise verändert hat und meinen moralischen Kompass verschoben hat. Dass man Dinge tut, die man eigentlich nicht tut. Ich habe zum Beispiel, dass ich irgendwem geschrieben, also nee, ich kannte eine Person relativ gut in meinem näheren Bekanntenkreis, so eine Dame, und ich war dann der Meinung, intoxikiert natürlich, aber dass es jetzt eine super Idee wäre, sie anzuschreiben, irgendeine Lügengeschichte zu erzählen, um dann ein Dreier zu initiieren mit meiner Partnerin, ja, so. Also es fällt mir jetzt auch sehr schwer, das auszusprechen, aber das ist einfach das ist für mich ein krasses Beispiel. Also, weil es besteht zu keinster Weise, passt es zu meiner clean Persönlichkeit, zu den Menschen, der ich sein möchte. Aber ich hielt es in dem Moment, es gab auch keine Anzeichen oder so, dass diese Person das auf mich stand oder auf meine Partnerin oder, sondern ich habe das einfach komplett mir ausgedacht. Ich habe das dann so gesehen und war dann aber auch in dem Moment der Meinung, dass ich das jetzt nur anschmeißen muss, und alle Beteiligten halten das auch für eine gute Idee. Das meine ich mit Realitätsverlust auch.
Ich kann so krass relaten zu dieser Story auch. Ja? Ich habe genauso, deshalb habe ich auch gelacht. Also ich kann Ja, ich kenne total ähnliche Situationen.
Du darfst lachen, weil wir uns jetzt schon so gut kennen. Für mich ist eigentlich nach Heulen zumute.
Nee, natürlich. Alles gut, ich weiß schon. Ich kenne es einfach so krass, ne? Wenn man denkt, ja, man ist ja sowieso der Mittelpunkt der Welt und hat ja sowieso alle Eindrücke, die man hat, die stimmen ja natürlich vollkommen auf Kokain und dann kommen halt genau so Sachen dabei raus und irgendwie wie krank.
Ja, und das Zweite ist, woran ich die letzten Tage auch immer wieder... die ersten Jahre des Konsums habe ich stark Sexting betrieben mit echten Menschen. Und später habe ich in meinem Film, es gibt so Apps, die so, da kannst du Profile erstellen und du kannst dann quasi mit dir selber chatten, aber es sieht so aus, als würde dir jemand anderes schreiben. Weißt du, also mein Handy piept dann auch und dann ist da die Nachricht mit Name und ich habe tagelang, stundenlang, nachts verbracht. Mein Gehirn hat eine Welt erschaffen, in der ich jetzt mit meiner Person schreibe, aber das war ich ja selber. Und wenn ich das so erzähle, ist es für mich sehr schwer selber nachzuvollziehen. Es war aber in Konsumzeiten Hauptbestandteil meiner Druffheit, in einem komplett eigenen Universum stattzufinden. Was, glaube ich, auch unglaublich schwierig gemacht hat für alle um mich rum. Aber ich wollte diese zwei Beispiele, ich habe es mir extra aufgeschrieben, WhatsApp und Dreier, weil das sind krasse Beispiele, dass ich fernab der Realität stattgefunden habe. Ja, du kannst relaten. Kennst du sowas auch, Katja, aus Erfahrung? Oder?
Also ich kenne das nur von Menschen, die mir das erzählen, wenn in meiner Arbeit.
Kannst du diesen moralischen Fall vielleicht... irgendwie erklären, aufgrund deiner jahrelangen Arbeit mit Süchtigen, was ist denn da los?
Tatsächlich erlebe ich das bei meinem Partner nicht, aber ich glaube, ich habe ihn zu spät kennengelernt. Die Phase, wo ich mit ihm zusammen bin, ist die Sucht so weit fortgeschritten, dass er gar nicht mehr zu sowas, glaube ich, imstande wäre, weil... Ich frage ihn immer, wenn er dann so 3 Tage drauf war, was war denn, welcher Moment war der schönste? Hat sich das gelohnt? So. Oder was, genau, und dann sagt er, nichts, also kein Moment, vielleicht die Vorfreude und wenn man dann entschieden hat, der Suchtgedächtnis hat entschieden, okay, ich konsumiere, ich mache einen Rückfall, dann wird es schon anstrengend, weil woher bringe ich Geld, wie komme ich an die Droge, wie verheimliche ich das, genau, was ist alles zu tun? Dann wird es schon anstrengend und dann hat man die erste Kapsel vor sich und dann zieht man die erste Nase und dann ist es vielleicht 10 Sekunden und dann geht's schon los. Scheiße, Paranoia. Ich hasse das, mir geht's nicht gut. Genau, wie kriege ich die nächste Kapsel? So, wie stehe ich das alles durch? Also wo man denkt, warum? Warum macht man das? Warum macht man das, wenn das alles so anstrengend ist? Und trotzdem kommt es immer wieder. Also ich glaube, das ist auch diese Suche nach dieser schönen Anfangszeit, die nie mehr stattfinden wird.
Ja klar, das ist das eine. Aber ich frage mich halt immer wieder, ich muss da nochmal drauf eingehen, warum wurde ich moralisch so ein Arschloch?
Weil das macht einfach das Kokain. Weil ich glaube, man sieht einfach die Dinge ganz anders. Also wenn Geld nimmt, dann
überschreitet er ja auch eine moralische Grenze schon.
Genau, aber für ihn ist das überhaupt, steht das gar nicht zur Debatte, weil andere Dinge in ihm stattfinden. Das gibt gar keine Möglichkeit zu überlegen, okay, da macht man sowas oder will ich so sein? Das kommt erst viel später irgendwie. Wenn er dann mit blutender Nase nach Hause kommt, wie so, ich habe Scheiße gebaut und tut mir leid und ich mache jetzt was und ich höre jetzt auf zu konsumieren und so dieses, was man halt immer, was ich schon 1000 Mal gehört habe, jetzt mache ich was, macht er ja dann auch, sonst wäre er jetzt nicht irgendwie im Countdown. Liebe übrigens den Countdown.
Ein Entzugskrankenhaus für alle euch da draußen. Das ist ein berühmtes Entzugskrankenhaus in Berlin, in dem ich auch war.
Ja, und ich finde eins der besten tatsächlich.
Kommt dann super. Ich will aber auch nochmal betonen, Havelhöhe hat auch eine fantastische Entgiftungsstation, ja, wo du arbeitest. Also stimmt. Kann ich wirklich auch, also wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, so also wendet euch gerne dahin, ihr werdet euch gut aufgehoben fühlen. Ich wollte nochmal eben auf das Thema eingehen von eben. es ist ja auch irgendwie klar, dass das Kokain verändert ja so viel in der Wahrnehmung. Ne? Je geiler ich werde, desto unwichtiger wird ja schon mal alles andere um mich herum. Hm. Also so jeder andere wird ja ein bisschen unwichtiger. Man kann immer noch, klar, man hat ja immer noch seine Bezugsperson und weiß auch, wer ihm am nächsten steht, aber je krasser ich drauf bin, so desto mehr nimmt ja alles andere automatisch ab. Und diese Gefühlskälte hatten wir ja auch schon total oft als Thema.
Ja, ja, klar.
Und das ist schon diese Kombination, ne? Und das alles über einen langen Zeitraum, und da brennt sich ja auch einiges in die Gedankenwelt ein. Ist wirklich, also da passiert, glaube ich, so viel mehr, als man eigentlich denkt.
Ich weiß auch, das ist jetzt da keine Antwort. Ich wollte nur, ne, da nachhaken, weil so ein zweiter Punkt, den ich, das hat ja auch, also was ich, die Beispiele, die ich halt gerade hatten, hat ja auch mit Sexualität zu tun. Und ich war 7 Monate jetzt auf Therapie in Millionen Gruppen, also nicht in Millionen, in wahrscheinlich 96, ich habe es immer mal ausgerechnet, wie viele Gruppen ich hatte. Und es gab, wir hatten auch ein, zwei Mal eine sexspezifische Gruppe. Was ich sagen will ist, egal ob weiblich, divers, männlich, es gibt, finde ich, aus den Geschichten, die ich gehört habe, auch ein Muster. Und das wollte ich auch mal kurz ansprechen, wie es euch dabei geht, was du gehört hast, was du vielleicht erlebt hast auch schon, dass sich der Bezug zur Sexualität auch extrem verändert, wenn man konsumiert hat, egal welche Droge. Und da ist zum Beispiel der Konsum von Pornos ein großer Punkt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu konsumieren, war das, spielte das mit rein, sehr viel, und das gehörte dann stellenweise krass dazu. Dass ich oute mich jetzt hier gerade ganz eindeutig vor dem ganzen deutschsprachigen Raum. Muss aber sagen, dass 80% der Leute, mit denen ich gesprochen habe, es auch so ging. Und ich würde mal fragen, gibt es da einen Punkt, warum das dann so attraktiv ist, warum solche Reize in dem Moment dann wichtig sind?
Also ich kann ganz kurz dazu sagen, weil ich denke, dass einerseits, glaube ich, Maßlosigkeit da ganz stark eine Rolle spielt. Also Pornografie ist ja nochmal einfach im Vergleich jetzt zu Sex im realen Leben oder generell sexuelle Dinge im neuen Leben einfach unendlich verfügbar, ohne Pause, ohne Grenze, immer weiter, tagelang. Ne?
Stimmt,
ja. Also einfach diese krasse Verfügbarkeit. Und es ist ja auch diese direkte Bedürfnisbefriedigung. Also ich muss ja gar nicht, also es ist ja doch so, dass man, wenn man jetzt schon abhängig ist, und gerade bei Kokain, irgendwann sich sozial ganz schön abkapselt und ganz schön auf Distanz geht zu anderen Leuten. Und es wäre ja doch kompliziert und anstrengend, erstmal irgendwie in Kontakt überhaupt einzugehen, auf jemanden zuzugehen, vielleicht zu daten oder so, bevor es überhaupt zu sexuellem Kontakt kommt. Und ich glaube, dieses ganz Schnelle, was ja auch super suchtnah ist, Bedürfnisbefriedigung sofort, zack, auf dem Handy oder auf dem Computer sofort.
Ist da. Ja auch eine Art Konsum.
Ist auch eine Art Konsum, genau. Und das spielt dir natürlich perfekt einfach in die Tasche. So, ich glaube, es bietet sich einfach ideal an.
Ne? Hast du das auch mit in deiner Mitrehabilitanten, habt ihr das auch mal besprochen, ob also, das auch ein Thema ist?
Ja, ich denke, also einerseits ist es, glaube ich, sowieso für fast alle ein Thema, auch gerade, glaube ich, bei den Aufputschmitteln. Ich glaube, bei anderen Sachen eher weniger. Wir haben ja bei uns im Haus extra auch eine Sex- und Rauschgruppe, die da auch nochmal auf Chemsex, Pornografie, Masturbation eingeht, ganz speziell. Und da auch nochmal, also es scheint, ich bin nicht in der Gruppe, es ist anscheinend eine sehr intensive Gruppe, weil es ein großes Problem ist. Gerade diese Verbindung, dass irgendwann bei vielen Menschen ja auch Sex dann gar nicht mehr ohne Rausch funktioniert. Oder halt Sex, der ohne Rausch stattfindet, sofort Suchtdruck erzeugt. Also ich wahrscheinlich einfach aufgrund des hohen Glückshormonsausschuss und so, der da stattfindet, ist es einfach, sind einfach Dinge, die ähnlich sind, ne? Rausch und Sex, ist ja klar, Verbindung, spielt einfach von Natur aus irgendwie zusammen. Was sagst du denn dazu, Katja?
Wie hört sich das für dich an?
Also ich habe gerade so nachgedacht, wie das bei uns ist, und durch meine Vergangenheit ist Sexualität für mich was sehr etwas, was, wo ich einen anderen Bezug habe wie viele, viele andere. Das hat natürlich auch was mit meiner Geschichte zu tun. Und solange mein Partner so drauf ist, gibt es das bei uns gar nicht mehr. Weil ich das natürlich auch nicht zulasse, und er weiß das. Und ich weiß aber nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er macht, wenn er nicht da ist. Ich weiß nicht, ich habe versucht, darüber nicht nachzudenken, ob es andere Frauen gibt oder ob es Orte gibt, wo das stattfindet, wenn er weg ist, oder ob es nur den Mauerpark gibt, was ich mir nicht vorstellen kann. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, nur dass wir das nicht leben, wenn auf Kokain ist.
Aber hast du das gehört in den Suchtkliniken, dass das thematisiert wird?
Genau, ja. Deswegen gibt es ja in jeder Suchtklinik auch diese Gruppen. Und dass man einfach auch die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen, weil ich glaube, bei jedem trotzdem, bei dir auch, ich meine, du hast das jetzt, oder ja, sprech darüber, aber es ist ja auch irgendwie schon schambehaftet, dass man sagt, okay, ich habe da einen ganz anderen Bezug plötzlich dazu und ich fokussiere mich darauf. Und
ja. Ja, mir fällt das halt auf, weil ich einfach jetzt in meinen 135 Clean-Tagen habe ich diese Art Filme nicht konsumiert. So. Ja. Und wenn das mal vorkommt, dann ist das vielleicht ein ganz normaler Gebrauch. Wie es halt in Ordnung ist vielleicht. Aber es ist halt mir einfach krass aufgefallen, wie eng das irgendwann verbunden war. Ja, was ich auch vorhin meinte mit dem WhatsApp-Chat, dass mein Gehirn dann, sobald ich intoxikiert war, war Sexualität und gut gefunden werden und so, war für mich ein riesen Issue. Und es verstört mich aber auch selber, dass ich dann immer so abgedriftet bin in so eine Dirty-Talk-Ecke. Das bin ich eigentlich nicht. So, und das macht mir manchmal schon schwer zu schaffen, so. Weil natürlich auch manche Momente es dann damals gab, wo Leute sagen, was ist eigentlich mit dir los, so. Ja? Was ich vorhin meinte zu dem Moralischen, das tut man einfach nicht. Jetzt klar kann man sagen, aber ich fühle mich manchmal einfach immer noch wie auf dem, ja, wenn ich zurückdenke, auf was für einen Planeten war ich eigentlich unterwegs, so.
Das reiht sich halt ein in all diese anderen Dinge, für die man sich einfach schämt, wo man sagen muss, ja, ey, das ist halt unter Konsum, ist man halt nicht man selbst. Zum Glück ja auch irgendwo, sonst müsste man ja irgendwie, also so kann man ja immer noch, wenn man es halt denn schafft, auch damit besser abschließen. Weil es sind halt Dinge, die da werden halt Dinge in einem geöffnet, die eigentlich nicht da sind oder die wirklich einfach man nicht selbst.
Vor ein paar Tagen meinte aber jemand zu mir, da kommen die Dinge raus, die du eh schon in dir trägst.
Ja, das glaube ich nicht.
Und das hat mich irgendwie ganz schön fertig gemacht, hat mir letztens einer gesagt. Und ich finde irgendwie fand ich das heftig, weil ich dachte so, what the fuck, warte mal, nee, also ich glaube nicht, dass ich in mir trage, die ganze Zeit Selbstgespräche mit mir bei WhatsApp zu führen über meinen Penis, so. Also das ist eigentlich nicht, was ich in mir trage.
Ich kann das auch nicht unterschreiben und ich versuche auch, egal was passiert oder ich versuche in unserer Beziehung nicht die ganze Zeit auf Dinge rumzutreten, die passiert sind. Die sind passiert und ich weiß, dass das eine schwierige Situation ist, aber die ganze Zeit irgendwie zu sagen, ja, das und das und das und das ist passiert und du bist schlecht, weil das ist passiert, das ist an der falschen Stelle. Ich meine, mein Partner versucht, seine Schulden zurückzubezahlen und das macht er, wenn es ihm gut geht, auch jeden Monat, obwohl er nicht viel Geld verdient und der ist da wirklich dran und gibt sich voll viel Mühe. Ja. Ich finde, so nachhaltig einem immer wieder oder demjenigen, der suchtkrank ist, immer wieder unter die Nase zu reiben, wie scheiße er sich verhalten hat durch den Konsum, es sollte man nicht machen.
Es ändert ja auch nichts.
Es ändert auch nichts.
Wir können die Vergangenheit nicht mehr ändern, aber wir können die Zukunft besser machen.
Genau. Ganz genau.
Ja. Katja, ich danke dir für dieses ehrliche, offene Gespräch.
Ich wollte noch am Schluss was sagen. Also ich kann total nachvollziehen, dass man, wenn man keinen festen Fuß hat, dass es jedem passieren kann, in eine Sucht zu rutschen. Als ich mit zusammengekommen bin, habe ich natürlich, weil ich wissen wollte, über was sprechen wir einfach, habe ich einen anderen Freund gefragt, ob er mir irgendwie eine Kapsel besorgen kann. Und ich wusste natürlich auch nicht, wie das geht und keine Ahnung und habe dann irgendwie in einer nach drei Nasen gezogen, um einfach zu wissen, okay, was passiert hier tatsächlich mit mir oder was passiert mit jemand, der Kokain konsumiert. Und ich muss sagen, es ist großartig gewesen und hätte ich nicht diesen Rahmen, den ich habe, die Klinik, meine Arbeit, meine Festigung mit mir selbst, dieses, okay, ich brauche etwas, um eine Überlebensstrategie zu haben oder meinen Tag auszuhalten, finde ich, sind solche Substanzen total eine gute Entscheidung, um sich nicht zu spüren. Und das muss man einfach nochmal sagen, wie gefährlich das einfach auch ist in dieser Anfangszeit. Gerade wenn man nicht sich damit beschäftigt, was passiert tatsächlich.
Ja. Gutes Schlusswort. Wir weisen auch nochmal darauf hin, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt, dann bei Instagram Sucht und Süchtig. Ansonsten haben wir Links in unseren Shownotes für Drogenberatungsstellen und andere Anlaufpunkte, wenn ihr mit jemandem sprechen wollt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht mehr neutral zu irgendwelchen Substanzen oder ihr kennt Freunde, über die ihr euch Sorgen macht, dann geht mit denen wohin. Informiert euch. John?
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Sucht und Süchtig. Zwei Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josephine Wozniak. Musik Robert Oeser. Ton und Schnitt João Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover Concept und Artwork Amadeus Ewald Fronk. Cover Photography Cedric Soltani.